Der Bruder Loth ist aus der Versammlung Wilmersdorf Ost zu uns gekommen und hält uns das Thema oder beantwortet uns die Frage: Hegst du Groll oder vergibst du?
Wann hast du dich das letzte Mal so richtig über einen anderen geärgert? Ich möchte natürlich niemandem zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen ist das gar nicht so lange her. Und Anlass dafür, uns so richtig über einen anderen zu ärgern, na, den gibt es sicherlich häufig. Lass mal den Straßenverkehr außen vor, das sind so ganz spezielle Themen. Aber es kann ohne weiteres auch sein, dass du von einer Person, der du aus irgendeinem Grund vertraut hast, enttäuscht worden bist. Es kann sein, dass du dich ungerecht behandelt fühlst, sei es am Arbeitsplatz, vor einer Behörde. Vielleicht bist du sogar Opfer eines Betruges oder eines anderen Verbrechens geworden. Alles sind so Dinge, die können dazu führen, dass in uns richtig was hochkommt. Da schwellen die Adern an und wir müssen ganz tief Luft holen, um ein wenig die Kontenance zu bewahren. Das sind so ganz natürliche menschliche Regungen und da können wir manchmal gar nicht so viel gegen machen. Darum konzentrieren wir uns heute ein bisschen mehr auf die Frage, was kommt eigentlich danach? Also jetzt war dieser Ärger, der kam in uns plötzlich hoch, jetzt ist etwas Zeit vergangen und was mache ich jetzt? Lasse ich zu, dass dieser Ärger sich in mir festfrisst, dass dieser Ärger anfängt, mein Tun und mein Handeln zu bestimmen? Wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass wir ein Problem haben. Das Thema lautet ja, hegst du Groll oder vergibst du? Was ist Groll eigentlich? Und wenn wir in den Duden schauen, dann sehen wir, dass Groll ein verborgener Hass ist. Und Hass, das ist schon ein sehr, sehr starkes Wort. Und die Bibel spricht auch vom Hass, der Jehova hat den Israeliten in Bezug auf den Hass eine deutliche Ansage gemacht in 3. Mose 19, Vers 17, wo es heißt, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Gut, das ist jetzt so eine Bibelstelle. Aber es ist schon eine Bibelstelle von ganz besonderer Bedeutung. Denn denken wir einmal kurz daran, es gab damals in Israel ja die Einrichtung der Zufluchtsstädte. Das waren 7 Städte verteilt über das Land. Und jemand, der versehentlich seinen Bruder erschlagen hatte, war ja grundsätzlich erstmal der Blutrache der Verwandten des Erschlagenen ausgeliefert. Aber er hatte die Chance, sich zu retten. Was musste er tun? Er musste in eine solche Zufluchtsstadt fliehen. Aber es gab Voraussetzungen dafür, dass er in einer solchen Zufluchtsstadt wirklich Schutz bekommen hat. Und neben der Voraussetzung, dass es natürlich wirklich ein Unfall gewesen sein muss, war eine Voraussetzung, dass er, bevor er versehentlich seinen Bruder erschlagen hatte, gegen ihn keinen Hass gehegt haben durfte. Wenn das bekannt war, dass er Hass gegen diesen Bruder hatte, den er versehentlich erschlagen hat, dann wurde ihm der Zutritt zur Zufluchtsstadt verwehrt und er war wieder der Rache der Verwandten ausgeliefert. Er konnte also sein Leben verlieren. Wenn also damals schon unsere Einstellung zu solchen Eigenschaften über unser Leben entscheiden konnte, dann wollen auch wir uns heute fragen, wie will ich eigentlich mit Groll oder mit Hass umgehen? Welche Bedeutung hat es für mich? Welche Einstellung hat Jehova? Wie hat Jehova uns gezeigt, dass er gerne vergibt? Wie hat Jesus Christus uns das vorgelebt? Gibt es vielleicht auch Christen, die uns in dieser Hinsicht ein Beispiel waren? Und sicherlich auch die Frage an uns, wie gehen wir heute damit um? Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist dabei sicherlich eine gesunde Selbsteinschätzung. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, wir machen Fehler. Es heißt ja in Prediger, dass da nicht ein Mensch auf der Erde ist, der ständig Gutes tut und nicht sündigt. Und natürlich geben wir zu, ja, wir machen schon auch Fehler. Aber wozu neigen wir manchmal, wenn es um unsere Fehler geht und wenn es um die Fehler anderer geht? Ist es nicht manchmal so, dass die Fehler der anderen eigentlich doch ein bisschen schlimmer sind als unsere? Jesus hat jedenfalls beobachtet, dass der Mensch dazu neigt. Darum hat er ja auch in seinem Gleichnis gesagt, also wenn du schon anfangen willst, deinem Bruder diesen berühmten Strohhalm aus dem Auge zu ziehen, dann pass doch bitte auf, dass der Balken aus deinem Auge erstmal raus ist. Denn wenn du keinen klaren Blick hast und da versuchst, in dem Auge deines Bruders rumzufuhrwerken, das kann eigentlich nur schiefgehen. Also wir wollen wirklich zuerst auf uns selbst achten. Dabei ist es immer eine Hilfe, zu versuchen, den Bruder höher zu achten als uns selbst. Und wenn es um Vergebung geht, dann haben wir in Jehova selbst sicherlich das allerbeste Beispiel. Und darum werden wir durch den Apostel Paulus auch ermuntert, ihn diesbezüglich nachzuahmen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele ihre Bibel mit aufschlagen können. Und zwar würden wir jetzt gerne Epheser 4 lesen, den Vers 32. Epheser 4, Vers 32. Werdet aber gütig zueinander, voll zarten Erbarmens, einander bereitwillig vergebend, so wie auch Gott euch durch Christus bereitwillig vergeben hat. Jehova war bereit, uns zu vergeben, und er war auch bereit, dafür selbst Opfer zu bringen. Durch seinen Sohn hat er uns vergeben, und wir wissen, was damit alles in Verbindung stand. Und wenn es jemanden gibt, der Grund hätte, auf uns zu grollen, dann ist es Jehova. Denn machen wir uns nichts vor, wir enttäuschen ihn immer wieder. Wir schaffen es einfach nicht, selbst wenn wir uns Mühe geben, wir schaffen es einfach nicht, seinen gerechten Maßstäben wirklich voll zu entsprechen. Und selbstverständlich bringt Jehova in bestimmten Situationen seinen Zorn zum Ausdruck. Aber wir lesen zum Glück im Psalm 103, Vers 9, dass er niemals auf unabsehbare Zeit grollt. Und das ist das Vorbild, das wir uns gerne zunutze machen möchten. Beschäftigen wir uns daher mit einem hervorragenden Beispiel dafür, dass Jehova unter Beweis gestellt hat, dass er wirklich zur Vergebung bereit ist. Beschäftigen wir uns mit dem König Manasse. Dazu lesen wir den Bericht über das, was mit ihm geschah, in 2. Chroniker 33, in den Versen 10 bis 13. Zweite Chroniker 33, die Verse 10 bis 13. Und Jehova redete ständig zu Manasse und seinem Volk, sie aber merkten nicht auf. Schließlich brachte Jehova die Heerobersten, die dem König von Assyrien gehörten, über sie, und so nahmen sie Manasse in den Höhlungen gefangen und banden ihn mit zwei Fesseln aus Kupfer und nahmen ihn nach Babylon mit. Und sobald es ihm Bedrängnis verursachte, besänftigte er das Angesicht Jehovas, seines Gottes, und demütigte sich ständig tief wegen des Gottes seiner Vorväter. Und er betete fortwährend zu ihm, so dass er sich von ihm erbitten ließ, und er hörte sein Flehen um Gunst und brachte ihn nach Jerusalem in sein Königtum zurück. Und Manasse erkannte, dass Jehova der wahre Gott ist. Um wirklich einschätzen zu können, welche Bedeutung die Bereitschaft Jehovas zur Vergebung hier hatte, müssen wir uns bewusst machen, was sich der Manasse alles hat zu Schulden kommen lassen. Manasse war der Sohn und Nachfolger des guten Königs Hiskia. Er kam im Alter von 12 Jahren auf den Thron. Der Manasse hatte in seinem Vater eigentlich ein hervorragendes Beispiel, denn er war es ja, der die ganzen falschen Anbetungsstätten aus dem Land entfernt hatte, nachdem sein Vater, der Ahas, also der Großvater des Manasse, das Volk zu einem geistigen Tiefstand geführt hat, wie die Bibel es sagt. Dieses Beispiel hatte er also vor Augen. Er sah, wie schlecht es dem Volk unter seinem Großvater ging, wie gut es dem Volk unter seinem Vater ging. Und jetzt kam er und er tat selbst schreckliche Dinge. Er tat, wie es in der Bibel heißt, was böse war in den Augen Jehovas. Die Höhen, die sein Vater errichtet hatte, zerstörte er wieder. Er sorgte dafür, dass im Tempel wieder heilige Pfähle errichtet wurden, dass in den Tempelvorhöfen falschen Göttern geopfert wurde. Er betrieb selbst Magie, Spiritismus. Er ließ seine Söhne durch das Feuer gehen, und die Bibel spricht auch davon, dass er eine Menge unschuldigen Blutes vergoss. Und wenn man der rabbinischen Literatur glauben darf, dann gehörte zu dieser Menge des unschuldigen Blutes auch das Blut des Propheten Jesaja, der auf Befehl des Manasse hin zersägt worden ist. Das war also der Manasse. Und jetzt hat Jehova ihm seine gerechte Strafe gegeben, könnte man sagen, wenn er nicht sofort den Tod verdient hätte. Er ist also in die Gefangenschaft geführt worden und jetzt saß er da mit seinen Kupferfesseln und wie hat der Vers 12 gesagt, und sobald es ihm Bedrängnis verursachte, fing er an und so weiter. Hand aufs Herz, wie hätten wir denn diese Bedrängnis des Manasse beurteilt? Hätten wir unterstellt, dass ihm das, was er gegen Jehova getan hat, leid tat? Oder tat er sich selber leid? Dachte er vielleicht an die wunderbaren Dinge, die er verloren hat? Das gute Essen, das gute Trinken, die Musiker, die schönen Tänzerinnen. Und jetzt sitzt er da in der Gefangenschaft und darbt vor sich hin. Wir hätten vielleicht dazu geneigt zu sagen, das, was ihm leid tat, waren nicht seine Verfehlungen. Das, was ihm leid tat, war er selbst. Aber Jehova hat das anders beurteilt. Und Jehova hat ihn richtig beurteilt. Er hat ihm vergeben. Er hat nicht nur zugelassen, dass er am Leben bleibt, was ja eigentlich schon ein Akt der Vergebung gewesen wäre. Nein, er hat sogar dafür gesorgt, dass er nach Jerusalem zurückkam und den Thron wieder besteigen durfte. Da hätte ja jetzt längst ein anderer drauf sitzen können. Aber dass Jehova recht hatte mit seiner Entscheidung, sehen wir daran, dass der Manasse von da an wirklich alles tat, um die wahre Anbetung wieder zu fördern. Er baute eine äußere Mauer für die Stadt Davids, er sorgte dafür, dass alle diese falschen Anbetungsstätten wieder beseitigt wurden und er brachte auch das Volk dazu, ihm in der Anbetung Jehovas von da an zu folgen. Wenn wir nun also versuchen, uns dieses hervorragende Beispiel Jehovas für uns selbst zunutze zu machen, dann ist es notwendig, dass wir uns zunächst einmal bewusst machen, welche menschliche Eigenschaft dazu führt, dass immer wieder Situationen überhaupt entstehen, dass wir einander vergeben müssen. Das ist die Eigenschaft, schnell beleidigt zu sein. Meistens sind wir wegen irgendwelcher Dinge beleidigt, die zu uns oder über uns gesagt werden. Es sind selten Dinge, die getan werden, meistens sind es Dinge, die gesagt werden. Und das hatte auch schon der weise König Salomo erkannt. Wir lesen dies in Prediger 7. Dort wollen wir die Verse 9, 20 und 21 lesen. Vers 9. Sei nicht eilig, in deinem Geist gekränkt zu werden, denn sich gekränkt zu fühlen, ruht im Busen der Unvernünftigen. Und wer möchte schon unvernünftig sein in den Augen Jehovas? Vers 20. Denn da ist kein Mensch gerecht auf der Erde, der ständig Gutes tut und nicht sündigt, ein Gedanke, den wir schon erwähnt haben. Und jetzt auch gib nicht dein Herz all den Worten hin, die die Menschen reden mögen, damit du deinen Knecht nicht Übles auf dich herabrufen hörst. Salomo wollte hier boshaftes Geschwätz nicht rechtfertigen, aber der war offensichtlich ein Realist. Er hatte erkannt, das ist nun mal so, das steckt in der menschlichen Natur, das wird es auch immer geben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und darum, gib dem doch nicht zu viel Bedeutung. Damit würdest du dir am Ende selbst schaden. Interessant ist, was eine Autorin über Geschwätz schrieb. Sie sagte, meist entspringt Geschwätz nicht reiner Bosheit, sondern Gedankenlosigkeit. Das kommt von dem unbedachten Wunsch, etwas zu sagen, ohne tief nachdenken zu müssen. Ohne böswillige Absicht erzählen sich klatschsüchtige Leute Geschichten über andere. Der Wunsch, etwas zu sagen, ohne groß darüber nachdenken zu müssen. Haben wir uns dabei selber schon einmal erwischt? Aber natürlich ist nicht jedes Gerede gleich zu beurteilen. Darum sollten wir erst einmal darüber nachdenken, wie schwerwiegend ist das, was über mich erzählt wird eigentlich. Es kann schon sein, dass da eine kleine Geschichte über mich im Umlauf ist, die ist vielleicht nur so halb wahr, vielleicht ist sie aber ganz amüsant und sie schadet mir nicht wirklich. Ja, was macht es denn, wenn rumerzählt wird, dass bei dem letzten Regenguss ich mich ausgeschlossen habe und wie ein begossener Pudel vor der Tür stand, dass mir gestern bei der Morgengymnastik die Turnhose geplatzt ist. Das sind doch Themen, was soll's, wenn es anderen Spaß macht, lass sie reden. Aber nehmen wir an, das Gerücht ist vielleicht wirklich verletzend. Auch dann sollten wir uns fragen, wie schlimm ist es wirklich oder habe ich nicht vielleicht die Kraft, die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen? Denn wenn ich versuche, dagegen vorzugehen, besteht eigentlich die Gefahr, dass ich selbst noch Öl ins Feuer gieße. In Sprüche 26, Vers 20 wird ja gesagt, wo es kein Holz gibt, geht das Feuer aus. Wollen wir doch nicht selbst noch einige Scheite drauflegen. Allerdings kann es auch Situationen geben, die zu schwerwiegend sind, als dass wir sie einfach so auf sich beruhen lassen können. Und für solche Fälle hat uns Jesus einen Rat gegeben in Matthäus 18, wo er uns sagte, dass wir dann zu unserem Bruder hingehen sollten und die Sache zwischen ihm und mir alleine offen darlegen. Und wenn ich Glück habe, hört mein Bruder auf mich, die Sache ist bereinigt. Aber manchmal ist das mit Gerücht ja auch so, dass ich gar nicht weiß, von wem geht das eigentlich aus. Wende ich jetzt alle Zeit darauf auf, rauszukriegen, von wem das wirklich gekommen ist? Denken wir dran, auch Jesus Christus hatte Widerspruch zu erdulden. Und er sagte in einer solchen Situation, die Weisheit erwies sich durch ihre Werke als gerecht. Wir möchten auch das lesen in Matthäus 11, im Vers 19. Dann wird nämlich deutlich, in welchem Zusammenhang er das wirklich gesagt hat. Matthäus 11, Vers 19. Es kam der Menschensohn, der aß und trank, dennoch sagen die Leute, siehe, ein Mensch, der ein Fresser ist und dem Weintrinken ergeben, ein Freund von Steuereinnehmern und Sündern. Dennoch erweist sich die Weisheit durch ihre Werke als gerecht. Hier wird von dem Sohn Gottes gesprochen, von Jesus Christus, der als vollkommener Mensch hier auf der Erde alles gegeben hat, was er hatte. Seine Kraft, seine Zeit, sein Leben. Und von dem wird jetzt gesagt, der war ein Fresser, der war ein Säufer und hing den ganzen Tag nur mit dem übelsten Gesindel herum. Wie hat Jesus darauf reagiert? Er hätte jetzt wirklich dahergehen können, die Predigttätigkeit mal für 4 Wochen ruhen lassen, um sich damit zu beschäftigen, von wem kam das, wer weiß schon davon, und zu allen rumgehen und die Sache richtig stellen. Aber damit hätte er sein Ziel aus den Augen verloren. Er hat einfach gesagt, die Weisheit erweist sich durch ihre Werke als gerecht. Haben wir doch, wenn über uns etwas erzählt wird, auch ein wenig Selbstvertrauen mal. Sagen wir einfach, die Leute, die mich kennen, die wissen aufgrund meiner sonstigen Eigenschaft, meines sonstigen Verhaltens, an dem, was da über mich erzählt wird, kann nichts dran sein. Und wenn ich mich sehr schwer tue, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, dann könnte ich mich ja vielleicht fragen, vielleicht ist mein Verhalten ja gar nicht sonst so eindeutig, dass ich mich so darauf verlassen kann. Dann habe ich vielleicht ein ganz anderes Problem. Also auch hier wollen wir uns von derartigen Dingen nicht von dem eigentlichen Ziel ablenken lassen. Was aber, wenn die Geschichte schon wirklich weit im Umlauf ist? Und dann kommt uns eigentlich eine andere menschliche Eigenschaft, die auch nicht immer gut ist, vielleicht auch mal zugute, das ist die Neugierde. Und was über uns erzählt wird, das ist irgendwann nicht mehr neu. Das interessiert keinen mehr. Da gibt es neuere Geschichten, die sind viel interessanter. Ja, aber wenn wir sehen, dass es wirklich zu schwierigen Situationen führen kann, wenn man es einmal in sich zulässt, dass sich das so aufbaut, dann machen wir uns bewusst, dass Feindseligkeiten, die wir hegen, wirklich dazu führen können, dass wir anderen Menschen Schaden zufügen. Wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen, von solchen negativen Gefühlen, dann werden wir uns von unserem Bruder immer mehr entfernen. Wir werden zulassen, dass eine Distanz sich aufbaut und aus dieser Distanz heraus entsteht eine Abneigung, die sich wirklich bis zu einem Hass entwickeln kann. Und eine solche Reaktion oder Negativreaktion auf eine solche Einstellung, die sich dann entwickelt hat, die ist nicht positiv. Es gibt zwar Sprichwörter, die das Gegenteil besagen, Rache ist süß. Oder es heißt im königlich schottischen Wappen, ich vergelte jedermann Böses mit Bösem. Aber die Bibel zeigt uns anhand vieler Beispiele, wie schlimm das ist, wenn man das zulässt. Denken wir an Kain und Abel. Daran, wie Esau einen Hass gegenüber seinem jüngeren Bruder Jakob entwickelt hat. Wie die Brüder Josefs einen Groll gegen ihn hatten, weil er der Lieblingssohn seines Vaters war. Aus all diesen Situationen sind furchtbare Handlungen entstanden. Und alle diese Handlungen waren keine Affekthandlung. Da ist nicht plötzlich einem die Sicherung durchgebrannt. Nein, das war richtig überlegt. Wie kann ich jetzt aus meinem tiefen Gefühl heraus dem anderen schaden? Und dann ist die entsprechende Handlung entstanden. Aber zu vergeben, das fällt uns nicht immer leicht. Und dem Apostel Petrus fiel das auch alles andere als leicht. Darum hat er ja den Herrn gefragt, sag mal, Herr, wenn mein Bruder gegen mich sündigt, wie oft muss ich ihm denn vergeben? Bis zu 7-mal? Wir kennen die Antwort natürlich alle. Jesus sagte ihm, bis zu 77-mal. Also unendlich. Und diese Worte des Herrn Jesus, die werden für den Petrus vielleicht zu einer späteren Zeit mal eine ganz besondere Bedeutung bekommen haben. Beschäftigen wir uns noch mit einer Situation, die wir in der Zeit des Gedächtnismahls sicherlich uns oft schon angeschaut haben, und lesen das in Lukas 22 in den Versen 54 bis 62. Verse 54 bis 62, wir werden sie auch demnächst wieder lesen. Da nahmen sie ihn fest und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus jedoch folgte ihm in einiger Entfernung. Als sie in der Mitte des Hofes ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus mitten unter sie. Aber ein gewisses Dienstmädchen sah ihn beim hellen Feuer sitzen und schaute ihn an und sagte, auch dieser war bei ihm. Er aber leugnete es und sprach, ich kenne ihn nicht, Frau. Und kurze Zeit darauf sagte jemand anders, der ihn sah, du bist auch einer von ihnen. Aber Petrus sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach etwa einer Stunde begann ein anderer zu bekräftigen, bestimmt war dieser auch bei ihnen, denn er ist tatsächlich ein Galiläer. Petrus jedoch sagte, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und augenblicklich, als er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an die Äußerung des Herrn, als er zu ihm gesagt hatte, ehe heute ein Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ich denke, von uns möchte keiner mit dem Petrus getauscht haben, als der Herr ihn anblickte. Was muss da durch ihn gefahren sein, als er diesen Blick aufnahm und ihm die Worte des Herrn durch den Kopf schossen. Die Reaktion war ja auch eindeutig. Er rannte hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Ob der Petrus, als er da in der Nacht lag und bitterlich weinte, noch an eine persönliche Vergebung geglaubt hat? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, der Petrus ging davon aus, für ihn ist jetzt alles vorbei. Das, was er da getan hat, das war so schlimm, das hat er ja selbst als so schlimm empfunden. Da führt keinen Weg zurück. Aber offensichtlich hat er später viel nachgedacht. Und er muss offensichtlich auch über das nachgedacht haben, was Jesus ihm im Zusammenhang mit der Vergebung gesagt hat. Und aus dem, was er daraus geschlossen hat, muss er Mut, Trost und Hoffnung geschöpft haben. Anders ist das nicht zu erklären, was wir in Johannes 21 in den Versen 3, 4 und 7 lesen. Dann hätte das nie geschehen können in der Form, wie es geschehen ist. Johannes 21, 3, 4 und 7. Die ersten beiden Verse, um das einzuordnen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, doch während jener Nacht fingen sie nichts. Indes, als es gerade Morgen wurde, stand Jesus am Strand. Doch erkannten die Jünger natürlich nicht, dass es Jesus war. Und jetzt der Vers 7. Daher sagte jener Jünger, den Jesus liebte, also der Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Als der Herr Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sein Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich ins Meer. Warum ist der Mann ins Meer gesprungen? Wollte der fliehen? Nein, er wollte so schnell wie möglich beim Herrn sein. Er wollte mit ihm reden. Er wollte ihm vielleicht sagen, wie leid ihm das tat oder tut, was er dort getan hat. Und diese Kraft, diesen Mut, den kann er nur gehabt haben, weil er daran geglaubt hat, dass Jesus bereit ist, ihm zu vergeben. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann wäre er so klein mit Hut auf dem Boot geblieben, hätte versucht, sich hinter der Reling zu verstecken, und wenn das Boot an Land gekommen ist, hätte er die anderen mal aussteigen lassen und dann hintenrum versucht, sich schnell aus dem Staub zu machen. Nein, er hat offensichtlich ganz fest darauf vertraut, dass Jesus ihm vergeben möchte. Und wir wissen ja, wie die Situation ausging. Petrus wurde dann entsprechend von dem Herrn gesegnet. Wir lesen es nachher im Wachturmstudium. 3-mal sagt er ihm, hüte meine Schäflein. Ein wahrer Akt der Vergebung. Und zweifellos muss sich Petrus diese Erfahrung gut gemerkt haben, denn Jahre später schrieb er: Habt vor allem inbrünstige Liebe zueinander, denn Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Und eine Menge, das ist wirklich viel. In Sprüche 10, Vers 12 heißt es sogar, dass Liebe alle Übertretungen zudeckt. Immer dann, wenn sich Menschen sehr gut kennen und viel zusammen sind, dann wächst die Gefahr, dass man einander verletzt, und damit steigt auch die Notwendigkeit, einander zu vergeben. In erster Linie trifft dies auf die Familie zu, und nicht aus Versehen wurde auch einmal gesagt, dass die Ehe die Vereinigung zweier Menschen ist, die gerne vergeben. Aber das Gleiche trifft auch auf die Versammlung zu. Wir müssen bereitwillig einander vergeben, und das insbesondere auch dann, wenn ein Missetäter zur Versammlung zurückkommt. Wir wissen, wenn jemand gegen Jehova sündigt und dies nicht bereut und somit aus der Versammlung ausgeschlossen werden muss, dann kann das dazu führen, dass Schmach über die Versammlung gebracht wird. Es kann der ganze Geist einer Versammlung darunter leiden. Es kann unter den Gliedern der Versammlung eine große Traurigkeit ausgelöst werden. Und trotzdem, wenn ein solcher bereut und in die Versammlung zurückkommt, dann müssen wir ihm vorbehaltlos vergeben. Der Apostel Paulus, der wusste, dass diese Traurigkeit verursacht werden kann. Es gab eine Situation in der Korintherversammlung, da hat er die Korinther darauf hingewiesen, da gibt es einen Mann, der treibt Dinge, die sind schlimmer als das, was die Nationen machen. Den müsst ihr aus der Gemeinschaft aussondern, sonst leidet die ganze Versammlung weiter. Aber jetzt kam ein Punkt, wo der Mann bereut hatte, und wieder schaltet sich der Paulus ein. Geschrieben hat er es in 2. Korinther 2, in den Versen 5 bis 11. Denn dies habe ich für mich selbst beschlossen. Ab Vers 5, Entschuldigung, jetzt war ich falsch. Wenn nun irgendjemand Traurigkeit verursacht hat, und da bezieht er sich auf diesen Mann, hat er nicht mich traurig gemacht, sondern in gewissem Maße, um in dem, was ich sage, nicht zu streng zu sein, euch alle. Dieser Verweis von Seiten der Mehrheit genügt für einen solchen Menschen, sodass ihr im Gegenteil jetzt verzeihen und ihn trösten solltet, damit ein solcher nicht etwa von seiner übergroßen Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, eure Liebe zu ihm zu bestätigen. Denn zu diesem Zweck schreibe ich auch, um euch betreffend den Beweis dafür zu ermitteln, ob ihr in allen Dingen gehorsam seid. Wenn ihr jemandem etwas verzeiht, so tue auch ich es. In der Tat, was ich meinerseits verziehen habe, wenn ich etwas verziehen habe, ist um euretwillen vor dem Angesicht Christi geschehen, damit wir nicht vom Satan überlistet werden, denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. Interessant ist, dass der Paulus hier nicht einfach nur dazu auffordert, zu vergeben, sondern er begründet auch, warum es so wichtig ist, dass diese Vergebung geübt wird. Die erste Begründung kam in Vers 7, wo ja gesagt wird, dass wenn wir ihm das nicht geben würden, diese Vergebung, die Gefahr besteht, dass derjenige, der dort zurückgekommen ist, von seiner übergroßen Traurigkeit verschlungen werde. Das heißt, wenn jemand wirklich so übergroß traurig ist, was ist der dann? Der ist mutlos, der ist kraftlos, der ist ohne jede Motivation. Und wenn jemand so mutlos und kraftlos ist, wie soll er es schaffen, wirklich den Weg des Lebens auch unter Schwierigkeiten zu gehen? Wenn wir ihn in diese Gefühlswelt bringen durch unser Verhalten und er verliert dann die Kraft weiterzugehen, dann könnte es sein, dass wir Blutschuld auf uns laden. Eine zweite Begründung, die gegeben wird, ist im Vers 9. Denn er sagt, dass dadurch auch der Beweis dafür ermittelt werden kann, ob wir in allen Dingen gehorsam sind. Wir können unseren Gehorsam den Einrichtungen Jehovas gegenüber dadurch unter Beweis stellen, dass wir eine Entscheidung, die ein Rechtskomitee einer Ältestenschaft in einer Ortsversammlung getroffen hat, jemanden wieder aufzunehmen, wirklich akzeptieren und vorbehaltlos auf denjenigen zugehen, der auf die Art und Weise zu uns zurückgefunden hat. Und die dritte Begründung kommt dann im Vers 4. Wir wissen ja, dass die Liebe und die Einheit so ziemlich das Wichtigste für die Christenversammlung ist. Daran werden wir tatsächlich erkannt. Wenn wir unseren Bruder nicht vergeben, dann kann ich ihn auch nicht lieben. Und was tue ich dadurch? Ich lasse mich von Satan überlisten. Denn er erreicht genau das, was er erreichen möchte. Er stört die Liebe und die Einheit in der Christenversammlung. Wenn es uns schwerfällt zu vergeben, so wie es dem Petrus offensichtlich ja auch nicht so leicht fiel, dann wollen wir daran denken, wie Jehova, wie Jesus Christus uns gezeigt haben, wie es geht. Aber wir wollen auch dankbar die Ratschläge von Jehova entgegennehmen, die er uns gegeben hat, um dort Fortschritte zu machen. Dazu gehört, dass wir nie anderen negative Motive unterstellen wollen. Dass wir versuchen wollen, Differenzen sofort beizulegen. Wir alle kennen den Text aus Epheser 4, Vers 26, dass wir nicht die Sonne über unserer gereizten Stimmung untergehen lassen wollten. Wir wollen niemandem Schädigendes mit schädigem Ding vergelten. Dies zeigt uns 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 9. Von der Notwendigkeit der Vergebung Jehovas für uns sind wir fest überzeugt. Und wenn wir sehen, wie Jehova, sein Sohn, uns ein Vorbild geben in dieser Hinsicht, dann möchten wir uns daran orientieren. Wir werden davon zwei wunderbare Dinge haben. Wir werden heute schon unseren Frieden finden und wir legen die Grundlage dafür, dass Jehova auch uns ganz persönlich bereitwillig vergeben möchte.